Hallo, welcome, bienvenue, willkommen zur Grenzenlos-Sendung im Mai 2022. Ich begrüße auch Alain mit einem Beitrag gegen Polizeigewalt und Hao mit einigen Beiträgen. Ich gebe mal einen kurzen Überblick über die Themen. Wir steigen ein mit zwei Themen zur Lage der Geflüchteten und ein Beitrag gegen Frontex, ein Interview mit Karl Kopp von Pro Asyl und ein Interview mit Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg anlässlich einer Pressekonferenz. Dann gibt es Rückblick auf den 1. Mai, die szenische Lesung der DGB-Jugend. Zwei Möglichkeiten, wie es 2030 in Deutschland aussehen könnte und die Forderungen. Dann die Rede von Wolfgang Alles gegen Betriebsrats- und Gewerkschaftsmobbing. Dann kommen vier Beiträge zu dem bisher nicht aufgeklärten Totschlag in Mannheim. Vier Beiträge, Redebeiträge der Kundgebungen am letzten Samstag. Und zum Schluss eine kurze Ankündigung über das vierte NSU-Tribunal, was nächste Woche anfängt. Soweit die Ankündigungen. Erstmal ein paar Takte Musik und dann geht's los.
Zunächst meine Frage zur aktuellen Situation an den EU-Außengrenzen. Was lässt sich dort momentan beobachten?
Es hat sich außer im Grenzgebiet zur Ukraine, da gibt es freie Zugänge nach Europa, an den anderen Grenzabschnitten nichts geändert. Es wird in Polen Richtung Belarus weiterhin brutalst zurückgewiesen. Leute harren vor der EU-Außengrenze aus, einige sterben, die Pushbacks sind häufig auch mit Gewalt verbunden. Sie sind illegal, aber es finden auch noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen statt. Das gleiche in Griechenland Richtung Türkei, Kroatien Richtung Bosnien. Also wir könnten das jetzt durchgehen, die Landkarte Europas. Dort werden elementare Rechte Schutzsuchenden, Migrantinnen, Migranten vorenthalten. Und diesen Zustand, den wollen wir beenden. Diesen Zustand der Rechteverweigerung wollen wir beenden.
Ja, ein ganz wichtiger Akteur dieser Rechteverweigerung ist dabei die Grenzschutzagentur Frontex. Meine Frage ist, gibt es denn eine Art und Weise der Regulierung der Praxen des Grenzschutzes an den EU-Außengrenzen, also sowohl durch die Behörde Frontex als auch durch lokale oder nationale Behörden?
Es ist überraschend, dass 10.000-fach wirklich Menschen zu Schaden kommen, praktisch auch Straftaten stattfinden, aber die nicht geahndet werden. Das ist erstmal ein Sachverhalt, der in einem Rechtsstaat, in einem demokratischen Rechtsstaat, ja, unvereinbar ist mit den Grundsätzen. Und jetzt haben wir praktisch mehrere Akteure. Sie haben Frontex erwähnt. Wir haben die nationalstaatlichen Grenzpolizeien und zum Teil haben wir auch noch Milizen, also private Akteure drin, beispielsweise in Griechenland. Und das Dramatische ist, dass nirgendwo eine externe Kontrolle unabhängiger Art täglich rund um die Uhr stattfindet. Bei Frontex gibt es formal eine interne Kontrolle, aber der Frontex-Skandal um den jetzt abgetretenen Chef Legerie hat gezeigt, dass diese internen Kontrollen in keinster Weise funktioniert haben, aber dass eine interne Kontrolle auch eine externe braucht, eine unabhängige. Ne? Weil intern kann man ja einiges kontrollieren und doch auch verschweigen. Aber wir brauchen was Unabhängiges. Und das hat bei Frontex nicht stattgefunden. Und wie gesagt, da wo Frontex operiert, beispielsweise im griechisch-türkischen Grenzgebiet, da finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt, Pushbacks, völkerrechtswidrige Zurückweisungen, zum Teil mit Todesfolge. Und Frontex ist im Einsatz. Frontex schaut weg. Manchmal hat auch Frontex mitgeholfen und die griechische Küstenwache oder die Grenzpolizei an der Landgrenze agiert so, als hätte sie freie Hand durch die Europäische Union. Hauptsache die Grenzen sind dicht und die Zahlen gehen nach unten. Und das ist das Ergebnis dieser Carte Blanche, die auch die Europäische Kommission Griechenland ausgestellt hat. Sie denken, sie können zuschlagen am helllichten Tag, live vor einer Kamera Menschen zurückdrängen und sagen, wir sind die Türsteher Europas, wir machen einen guten Job.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Kontrollmechanismen von externen Unabhängigkeit. Können Sie diese Kontrollmechanismen, die da in der Studie vorgestellt werden, können Sie doch mal die näher vorstellen? Was ist da das Konzept dahinter?
Also würden wir jetzt erstmal in der normalen Welt leben, wenn ein Todesfall in einem Grenzgebiet ist, dann würde ein Staatsanwalt sofort ermitteln und alle Daten, alle Videoaufzeichnungen, alle Drohnenaufnahmen, alle Dokumente beschlagnahmen, ne, um einfach festzustellen, wieso sind die Menschen jetzt gestorben in Grenznähe. Das geschieht aber in der Regel nicht. Und jetzt kommt die Studie. Wir sagen, im ersten Schritt, das ist ein langer Weg, sage ich gleich dazu, im ersten Schritt müssen wir die bestehenden, funktionierenden Ombudspersonen, Institutionen, Menschenrechtsinstitutionen, Stellen, nationale Stellen zur Vermeidung von Folter, da gibt es ja überall Stellen. Wir müssen die bestehenden Akteure stärken, auch personell stärken und finanziell stärken, dass sie in der Lage sind, ein Monitoring beispielsweise gemeinsam mit einer führenden Organisation, beispielsweise in Kroatien wäre es dann vielleicht die kroatische Ombudsperson, die dann mit mehr Personal ihr zu helfen, dass man die ganze Grenze überwacht, und zwar 7 Tage, 24 Stunden. Dass es sowas wie Checks and Balances gibt, also riesige Investitionen in Grenzschutz, in Abwehr. Aber es gibt keine Balance. Es gibt keine Kontrollinstanz, die adäquat mitgewachsen ist. Und das muss man jetzt herstellen. Und da könnte man auch sehr viel Geld, was unnütz und falsch investiert ist, beispielsweise in Frontex umwidmen, um wenigstens minimal rechtsstaatliche Standards einzuführen.
Jetzt ist es ja so, dass bei nationalen Polizeien wie auch bei internationalen Polizeien seit Jahren die Forderung da ist, es braucht Kontrollinstanzen, die die Arbeit der Polizeien kontrollieren. Was ich mich jetzt gefragt habe, als ich so über diese Studie gelesen habe, es war so der Gedanke, inwiefern denn entsandte Menschenrechtsbeobachter, die eben diese Kontrolle ausüben würden, inwiefern die denn das Handeln von der Behörde wirklich überwachen oder kontrollieren können oder inwiefern sich da jetzt was für die Situation der Leute auf der Flucht dann wirklich konkret was ändert.
Sie haben vollkommen recht. Also nichts ist einfach in dem Kontext. Wenn wir andere Bereiche nehmen, in anderen Ländern, es gibt dann von mir einen Polizeikommissar, also der praktisch die Aufgabe hat, wenn da ein Vorfall ist in der Polizeistation.
Interessanten Punkt an, und zwar so die Gegenwehr, die es gibt, jetzt auf das Pilotprojekt bezogen. Da würde mich jetzt interessieren, was es für Reaktionen gibt von zum Beispiel Frontex-Akteuren oder eben Vertretern der griechischen oder kroatischen Regierungen?
Ja, also es gibt positive Reaktionen von staatlich geschaffenen, per Gesetz oder Verfassung geschaffenen Ombudsinstitutionen. Da gibt es positive Resonanzen, wo jemand sagt, beispielsweise der griechische Ombudsmann, ich stehe hinter dieser Studie, ich wäre bereit, mitzuhelfen mit meiner Institution bei einer Implementierung dieses Pilotprojektes. Der steht 100% hinter diesem Ansatz und das wäre natürlich interessant. Es gibt aus dem Bereich Frontex, nicht von der Chefetage, die jetzt ziemlich in der Krise ist oder im freien Fall oder schon durch die Tür ist, aber es gibt so aus dem internen Grundrechtebereich gibt es sicherlich wohlwollende Kommentierung, ähnlich aus dem Europaparlament. Was wir jetzt machen, ist natürlich nochmal nach Brüssel zu gehen, in der öffentlichen Veranstaltung nochmal mit Akteuren zu diskutieren, um dieses Pilotprojekt und überhaupt diesen Ansatz zu stärken. Und dann gibt es selbstverständlich Treffen mit den jeweiligen professionellen nationalstaatlichen Institutionen, Ombudspersonen, Menschenrechtsinstituten, nationale Stellen zur Vermeidung von Folter, um damit ihnen weiter zu diskutieren und für den Ansatz noch stärker zu werben. Und dann gehen wir halt in verschiedene Nationalstaaten. Also wir gehen auch nach Athen, nach Berlin, um zu konfrontieren. Selbst in dem Koalitionsvertrag Ja, jetzt der Hampel, finden Sie Passagen, wir wollen das Sterben, das Leid an den europäischen Außengrenzen beenden. Das ist der richtige Ansatz. Aber es fehlt beispielsweise bis jetzt auch in Berlin ein klares Eintreten für diesen unabhängigen Mechanismus. Ne? Und deshalb geht jetzt nicht die Werbekampagne, sondern die Kampagne richtig los, um dieses Thema, was ein sehr schmerzhaftes Thema ist, eigentlich die größte Wunde im Menschenrechtsbereich, die Toten und die Pushbacks und die Verletzten und die Misshandelten und die vielen straflosen Akteure, dieses Thema zu setzen und nicht mehr nachzulassen. Also wir brauchen langen Atem, aber wir brauchen schnell ein Pilotprojekt, um zu zeigen, es ist machbar. Es ist machbar, eine Koalition der Menschenrechte und der Menschenrechtsbeobachterinnen zu gründen und auch das ordentlich zu implementieren.
Der Leiter der Studie, Markus Jäger, hat in einem Interview gesagt, Zitat, ich stelle nicht in Frage, dass es Grenzschutz braucht. Doch genauso solidarisch und europäisch, wie dieser gestaltet wird, sollte Europa vorgehen, um einen Rechtsschutz herzustellen. Zitat Ende. Ja. Meine Abschlussfrage an Sie, ich fand die Ausführungen, die Sie gemacht haben über das Pilotprojekt auf jeden Fall sehr nahbar und ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Meine Abschlussfrage ist aber auch, insofern sollte nicht eher jetzt das Konstrukt von Staaten und deren Solidarität untereinander in Frage gestellt werden, anstatt sich weiterhin in der Logik von Grenzschutz zu bewegen?
In so einer Studie, die wir da machen, dann gehen wir vom Status quo aus. Das ist erstmal ein realpolitischer Ansatz, um aber eine Vision zu erfüllen. Die Vision heißt ganz klar, dass es Schluss sein muss mit dieser Gewalt. Und dann sind auch Grenzen nicht mehr Zäune und Mauern und blutige Schlagstöcke oder Hundebisse wie in Ungarn oder Richtung Serbien, sondern es sind Orte, wo die Menschenrechte eingehalten werden und damit auch die passierbar sind. Das ist erstmal die Vision und die ist immer noch im Einklang, die ist absolut im Einklang mit den Kernelementen des Projekts Europa. Das heißt, Europa basiert auf Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Minderheitenrechte, Frauenrechte. Das ist der Kern des Projektes Europa und das ist das Tool, was fehlt, um diese Rechtlosigkeit von Menschen zu beenden. Darum geht es. Und Ihre Vision geht weiter, dass man sich fragt, denkt mir weiter in nationalstaatlichen Kategorien, denkt mir weiter in Kategorien von Exklusion und Inklusion. So habe ich Sie verstanden. Und das ist sicherlich eine wichtige Diskussion, die noch weiterführt.
Gab zum Beispiel die Ankündigung im Koalitionsvertrag, die Bleiberechtsregelung bei sogenannter nachhaltiger Integration so zu ändern, dass nach 6 statt 8 Jahren ein Bleiberecht gewährt wird. Auch die gut integrierte Jugendlichenregelung sollte etwas weniger voraussetzungsvoll gestaltet werden. Was hat Grün-Schwarz von diesen Ankündigungen umgesetzt?
Also gerade beim Thema Bleiberecht müssen wir leider feststellen, dass die angekündigten Verbesserungen einfach in der Praxis nicht angekommen sind. Also da hat die Landesregierung nichts unternommen und es geht ja nicht einmal um Gesetzesänderungen, die ja von der Bundesregierung kommen müssten, die übrigens auch angekündigt wurden von der Ampelregierung. Es geht vor allem auch darum, dass man die gesetzlichen Spielräume, die es schon vorher gab, die Ermessensspielräume, dass man die großzügig nutzt. Das war ja eben die Ankündigung im Koalitionsvertrag, bereits existierende Spielräume zu nutzen. Und das wird in der Praxis nicht gemacht. Das erleben wir in unserer Beratungsarbeit im Prinzip tagtäglich, dass die Ausländerbehörden die meisten oder sehr viele sehr, sehr restriktiv sind, dass sie aus unserer Sicht teilweise irreführend und falsch beraten oder zumindest einfach den Eindruck hinterlassen, dass es viel weniger Möglichkeiten gibt, als es tatsächlich gibt. Da ist dieses Thema mit den Voraufenthaltszeiten für das Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration. Das ist ein Thema, da gibt es Ermessensspielräume, um von diesen regelmäßig erforderlichen Aufenthaltszeiten abzuweichen, die Aufenthaltserlaubnis früher zu erteilen. Unter welchen Umständen das möglich ist, das ist dann nochmal eine andere Frage im Einzelfall. Aber viele Leute bekommen einfach von den Ausländerbehörden den Druck vermittelt, es geht einfach überhaupt nicht. Ne? Und da fehlt es eben an dieser Aufklärung, dass es diese Ermessensspielräume gibt. Und da hat es eben von der Landesregierung keinen Erlass oder sowas Ähnliches gegeben, um das den Ausländerbehörden zu sagen, wie sie das handhaben soll. Und darüber hinaus hatte ja die Landesregierung auch im Koalitionsvertrag angekündigt, Menschen, die für Bleiberechtsoptionen in Frage kommen, also da ist von Menschen die Rede, die lange hier sind, die gut integriert sind, die keine Straftaten begangen haben, die arbeiten und so weiter, dass solche Menschen rechtzeitig aufgeklärt werden sollen über existierende Bleiberechtsregelungen und zwar bevor eine Abschiebung droht. Nun sind uns mehrere Fälle bekannt, in denen Personen quasi angesichts einer bereits eingeleiteten Abschiebung festgestellt haben oder bei ihnen festgestellt wurde, dass irgendeine Bleiberechtsoption in Frage kommt und wo das teilweise gelungen ist, dann eben auch diese Abschiebung noch abzuwenden. Also bei Menschen, die in Abschiebungshaft waren, also es gab einen Fall letztes Jahr von einem Iraner aus Stuttgart, er war in Abschiebungshaft. Es ist gelungen, ganz, ganz kurzfristig eine Anwältin dazu zu bringen, den Fall zu übernehmen, unter enormem Zeitdruck sich einzuarbeiten. Sie hat festgestellt, er kommt für eine Beschäftigungsduldung in Frage, was ihm vorher überhaupt nicht bekannt war. Und dann konnte diese Abschiebung noch abgewendet werden. Das sind Sachen, die sollten nicht passieren, wenn die Landesregierung das umgesetzt hat, was sie im Koalitionsvertrag eben vereinbart hatte.
Heißt dann in der Konsequenz auch, es gilt eher Rückkehroffensive als etwas mehr Humanität bei der Abschiebepolitik?
Tatsächlich muss man das leider so sagen. Also die Passage im Koalitionsvertrag, die ich ja eben zitiert habe, ich habe heute in der Landespressekonferenz gesagt, ich habe den Eindruck, dass die Linie eher so aussieht, dass die Behörden alle rechtlichen Spielräume ausnutzen, um Abschiebungen zu vollziehen, bevor ein Bleiberecht droht. Ja, und das ist leider das ist unser Eindruck aus der Praxis leider, dass das die Priorität ist.
Immer wieder gibt es auch besonders krasse Fälle. Wir haben kürzlich intensiv über den Fall Mohamed Tunç zum Beispiel berichtet, der trotz Bedrohung von türkischen Nationalisten nach 33 Jahren in Deutschland, er ist hier geboren, abgeschoben wurde. Zuvor hatte er im Abschiebegefängnis Pforzheim mehrere Monate lang gesessen. Jetzt gab es von der Landesregierung auch die Ankündigung, ein Landesaufnahmeprogramm erlassen zu wollen für Menschen an den Außengrenzen Europas. Geschehen ist noch nichts. Ist das in der aktuellen Situation, wo sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen, nicht aber verständlich?
Also ich glaube, das ist definitiv nicht so, wie man argumentieren sollte. Und es ist wichtig zu betonen, dass die Landesregierung oder das Justizministerium bereits letztes Jahr, als der Krieg in der Ukraine noch nicht in Sicht war oder zumindest noch nicht da war, sage ich mal, ziemlich deutlich gemacht hat, dass die gegen ein Landesaufnahmeprogramm sind. Also wir hatten zum Beispiel eine Petition gestartet im letzten Sommer. Da ging es konkret um eine Forderung nach Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Und die Antwort des Justizministeriums auf diese Forderung, Landesaufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan, die war ziemlich deutlich in dem Sinne, dass das Justizministerium Landesaufnahmeprogramme grundsätzlich nicht für eine besonders kluge Idee hält. Also nicht nur in der Situation und nicht nur in Bezug auf Menschen aus Afghanistan, sondern ziemlich grundsätzlich, weil die eben gesagt haben, das Thema Aufnahme ist viel besser in eine Zuständigkeit des Bundes aufgehoben und so weiter. Also die haben schon damals klargestellt, dass die das nicht wollen. Und wir können uns zurückerinnern an die Diskurse rund um Afghanistan und dass da gerade aus der CDU einige maßgebliche Stimmen gesagt haben, also ihr erster Gedanke angesichts der Katastrophe in Afghanistan war, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also wir müssen irgendwie, erste Priorität, das Wichtigste im Moment ist, gucken, dass möglichst wenige von diesen Leuten das nach Europa schaffen. Und dann wurde eben auch mit Aufnahmefähigkeit und Integrationsfähigkeit und so weiter dann argumentiert. Und hat gesagt, wir können jetzt eigentlich gar keine Leute aufnehmen oder zumindest nicht sehr viele. Also das ist völlig unabhängig zu betrachten von der Situation in der Ukraine. Und ich glaube, dass wir sehen an der Aufnahmebereitschaft und an der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, dass ein ganz anderer Umgang mit Menschen auf der Flucht möglich ist, wenn es politisch notwendig ist. Also es gibt wirklich einen sehr, sehr großen, fast einmütigen Konsens in dieser Gesellschaft, auch quer durch fast alle politischen Lager, dass die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, oder zumindest die ukrainischen Menschen, dass die aufgenommen werden müssen. Und da ist keine Rede davon, von irgendwie Aufnahmefähigkeit oder von Obergrenzen, oder es gibt keine politische Diskussion, wie viele Menschen aus der Ukraine kommen, sondern es gilt die Devise hier, diese Leute sind in Not, die brauchen Unterkünfte, die brauchen irgendwo Schutz und wir versuchen einfach so gut es geht, die Leute aufzunehmen und zu versorgen, und wenn noch mehr kommen, dann ja, tun wir auch unser Bestes, um die irgendwie aufzunehmen. Ja, und das ist, glaube ich, schon ganz interessant, dass da, wenn die Not groß ist und ein Konsens besteht, dass man sagt, okay, hey, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, und da gibt es eben keine Diskussion um, ja, haben wir Kapazitäten, haben wir keine Kapazitäten. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, angesichts der Zahl der Menschen aus der Ukraine, die in den letzten Monaten gekommen sind, dass bei einem Landesaufnahmeprogramm für Menschen an den Außengrenzen Europas oder von Menschen aus Afghanistan, dass das wirklich so zahlenmäßig ins Gewicht fallen würde, weil diese Landesaufnahmeprogramme, das sind jetzt nicht irgendwie hunderte Tausende von Menschen, aber letztes Jahr waren nicht mal ein paar hundert, nicht mal ein paar tausend Leute Aufnahmeprogramm. Das war ja damals schon zu viel. Also ich glaube jetzt nicht, dass man das mit dem Argument Ukraine jetzt irgendwie sagen kann, deswegen machen wir das nicht, weil der Wille war schon vorher nicht da.
Schon, wir haben in der Migrations- und Integrationspolitik in Baden-Württemberg nun schnellstmöglich passieren?
Also der Koalitionsvertrag an sich ist ja als Forderungskatalog schon mal ein sehr guter Anfang, auch wenn man bei vielen Sachen natürlich auch weitergehende Forderungen aufstellen könnte. Ich wäre schon hochzufrieden, wenn sie das umsetzen würden, was da drin steht, nämlich Ausnutzung der Ermessensspielräume bei Bleiberechtsoptionen inklusive Vorgriffsregelungen auf die angekündigten Veränderungen der Verbesserungen, die von der Bundesregierung geplant sind, Landesaufnahmeprogramm oder Landesaufnahmeprogramme und Achtung der Grundrechte in allen Unterbringungsformen. Und was die Abschiebungshaft betrifft, ich bin der Meinung, die Abschiebungshaft gehört abgeschafft. Und zumindest solange wir sie noch haben, brauchen wir dann zumindest Transparenz und wir brauchen unabhängige Rechtsberatung, unabhängige Verfahrensberatung, die ja auch angekündigt war im Koalitionsvertrag, um da ein bisschen Licht in diese Blackbox zu bringen und auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Grundrechtseingriffe zumindest aufgedeckt werden. Wenn die schon weiterhin stattfinden, müssen die auch aufgedeckt werden können. Die Betroffenen brauchen die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und ich hoffe, dass das dann auch wiederum einen Beitrag dazu leisten wird, dass man die Öffentlichkeit besser aufklären kann, warum dieses ganze System Abschiebungshaft an sich gegen die Menschenwürde verstößt und abgeschafft gehört.
Ein Jahr nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Baden-Württemberg haben VertreterInnen vom Flüchtlingsrat, dem Paritätischen Landesverband der Seebrücke und dem Landesverband der kommunalen Migrantenvertretung im Rahmen der Landespressekonferenz eine ernüchternde Bilanz gezogen. Die Verbände beklagen eine mangelnde Umsetzung des Koalitionsvertrags. Wir haben darüber mit Sean McKinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.
So, wir haben versprochen, nochmal nachzuliefern, und wir begrüßen jetzt auch noch unsere Bundestagsabgeordnete, die hier auf dem Platz ist für Mannheim, Gökay Akbulut von den Linken. So, vielen Dank an Evo 2. Jetzt wird gleich ein bisschen noch umgebaut. Politische Lesung der DGB-Jugend. Corona hat wie ein Brennglas gewirkt. Und wie könnte nun die Zukunft aussehen? Freut euch auf eine besondere Darstellung der DGB-Jugend. Applaus für die Jugend!
Bevor wir jetzt hier gleich anfangen, habe ich noch eine kleine Bitte an jede einzelne Person hier auf dem Platz. Wärt ihr so nett, für einen kurzen Moment alle ganz ruhig zu sein? So ruhig, dass ihr jedes noch so kleine Geräusch um euch herum hören könnt, okay? Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Zeit. Zusammen verlassen wir den Mannheimer Marktplatz und begeben uns in ein Deutschland im Jahr 2030. Es ist eine Zeit großer Veränderungen der Arbeitswelt, unserer Arbeitswelt. Die Transformation der Wirtschaft, die aufgrund des Klimawandels und des russischen Überfalls auf die Ukraine notwendig geworden ist, aber auch die Corona-Pandemie, haben massiven Druck in der Gesellschaft aufgebaut. In einem dystopischen Deutschland im Jahr 2030 hat sich die Politik dem Lobbyismus der ArbeitgeberInnen gebeugt. Das Arbeitsrecht wurde ihren Wünschen entsprechend zugeschnitten. Wegen Sparprogrammen müssen Menschen in unwürdigen Zuständen leben. Und die Gewerkschaften wurden zerschlagen. ArbeitnehmerInnen können sich deshalb nicht mehr organisieren, um Widerstand zu leisten und gemeinsam für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen. Rechte Parteien wie die AfD erhalten mehr und mehr Unterstützung. Chauvinismus in jeglicher Form nimmt zu und erntet immer weniger Widerspruch. Die Menschen sind frustriert und unzufrieden, die Stimmung im Land miserabel. Aber lassen wir doch die jungen Menschen und Auszubildenden aus diesem dystopischen Land zu Wort kommen.
Ich bin Nina und mache eine Ausbildung zur Pflegekraft. Inzwischen schiebe ich 24-Stunden-Schichten. Ich werde in meiner Ausbildung, die ohne Theorie stattfindet, weil ja Pflegemangel ist und sich niemand mehr diesen Beruf antun will, einfach in den Beruf reingeschmissen. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Ist egal, ob dabei Patienten sterben. Ich kenne meine PatientInnen nicht mehr bei Namen, weil es einfach zu viele sind. Die gesellschaftliche Anerkennung und unser Gehalt ist weiter gesunken. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vor dem Burnout. Und ich bin noch in der Ausbildung seit gerade mal 2 Monaten. Die Beschäftigten der Kitas sind an ihrer Belastungsgrenze. Pro Erziehende sind so viele Kinder, dass pädagogisches Arbeiten hinten angestellt werden muss und lediglich die Kinder noch zur Aufbewahrung in Betreuung kommen. Die Kita-Plätze
werden jetzt diskriminierend und mit der Benachteiligung finanziell schwacher Familien verteilt, da sie sind sehr teuer. Die vermehrte Care-Arbeit, die dadurch anfällt, wird wie früher nur noch von Frauen ausgeführt, was ein starker Rückschritt im Kampf um Gendergerechtigkeit ist.
Ich wohne in einem Wohnheim, das auseinanderfällt. Ich teile mir ein 12-Quadratzimmer mit 2 Personen und einem 7-Schläfer. Meine Waschmaschine existiert nicht, weil sie schon vor Schimmel davongeflossen ist. Der Kühlschrank ist leider auch tot und läuft davon vor Schimmel. Das Haus bröckelt so sehr auseinander, dass Bauzäune es umstellen. Und der Fahrradkeller ist nicht nutzbar und das Fahrrad ist auch schon lange wieder weg.
Es ist passiert. Die duale Ausbildung wurde schlussendlich doch als Geldverschwendung abgetan. Ich bin der Einzige in meinem Umfeld, der überhaupt eine Stelle bekommen hat. Und damit konnte ich von Glück reden. Es gibt keine Jugend, die sich für mich einsetzt, keine Organisation, keine Jugendvertrauensleute, keine JAF, nichts. Wie soll das weitergehen mit mir?
Mich für meine Ausbildung im Monat. Wie soll ich davon leben? Ich kann mir nicht mal leisten, zur Arbeit zu fahren mit dem Auto, weil die Spritpreise durch die Decke gegangen sind. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll, wirklich.
Ich habe jetzt 3 Jahre lang eine Ausbildung absolviert, stehe jetzt am Ende dieser neuen Zeit bereit, einen neuen Lebensabschnitt eigentlich einzutreten, habe aber überhaupt keine Gewissheit, wie mein Leben weitergehen soll. Es gibt keine Betriebsvereinbarungen, die irgendwelche Übernahmeregelungen sicherstellen. Es gibt kein Gremium mehr, das sich für mich einsetzen kann. Ich weiß nicht, was tun soll. Ich brauche ja einen Job. Ich möchte nicht wegziehen und ich will hier bleiben. Es gab schon 3 Jahre Probezeit. Was braucht es denn noch mehr?
Bewegung ist gescheitert. Die Menschen müssen sich erneut alten Rollenmustern unterwerfen und werden schon vor der Geburt in Schubladen gesteckt. Wer nicht der festgelegten Norm entspricht, wird am Arbeitsplatz und im Privatleben massiv diskriminiert und gemobbt. Die Menschen sind depressiv und einsam. Die Suizidrate steigt erheblich. Sämtliche Berufe sind binär aufgeteilt. Sie dürfen entweder nur von Männern oder nur von Frauen ausgeübt werden. Viele Frauen haben überhaupt keine Möglichkeit zur Teilhabe im Berufsleben und sind gänzlich vom Partner abhängig. Durch die vielen Restriktionen herrscht ein immenser Fachkräftemangel. Die Wirtschaft gerät in eine Rezession.
Wenn die FFP2-Maske nicht mehr zum Atmen reicht, wenn um sämtliche Ressourcen gekämpft wird, wie um Klopapier und Mehl, wenn unsere Flüsse dank extremem Wetter zwischen Dürre und Überflutung schwanken, wenn diejenigen, die am meisten darunter leiden, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben, die Welt zu zerstören, elendig verrecken oder zu Recht zu uns fliehen, ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zu ihrer Vernichtung beigetragen haben, dann haben wir es geschafft. Und mit Hilfe des Klimawandels nicht nur unseren Planeten, sondern insbesondere uns vernichtet.
Ich starte meinen Arbeitstag in der Ausbildungswerkschaft. Wie jeden Tag singen wir zuerst die Nationalhymne bei gehisster deutscher Flagge mit anschließendem Appell. Meine Kollegen und ich gehen an die Maschinen, die Frauen in die Büros. Natürlich nur die Deutschstämmigen, alle anderen arbeiten im separaten Arbeitslager. Denn wer will auch mit denen zusammenarbeiten? Sie sind natürlich asozial, sie bringen uns nichts Gutes und ist natürlich auch widerspricht es der Natur, unsere Rassen zu vernichten, miteinander zu vermischen. In Zukunft in einer solidarischen Gesellschaft mit starken Gewerkschaften und selbstbewussten Arbeitnehmerinnen, die für ihr tägliches Tun die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Nehmen wir die Würde des Einzelnen in den Fokus. Ein wirklich fairer Mindestlohn ermöglicht ein gutes Leben durch die eigene Arbeit. Es wird mehr Geld für die Gesundheits- und Sozialberufe in die Hand genommen,
und Gewerkschaftsarbeit wird nicht mehr durch Gesetze und schäbige Schachzüge wie Union-Busting behindert. Populistische Gruppierungen finden kein Gehör in dieser solidarischen Gesellschaft. ArbeitgeberInnen werden endlich ihrer sozialen Verantwortung gerecht und bezahlen den Lohn, den die Arbeit der Menschen wert ist. Nach Jahrzehnten sozialer Ungerechtigkeit beginnt sich die Schere zwischen Arm und Reich das erste Mal zu schließen. Lasst uns sehen, was die jungen Menschen in dieser Welt zu sagen haben.
Ich mache eine richtig geile Ausbildung. Ich will Pflegekraft werden. Ich darf frei entscheiden, wann und wie viel ich arbeite. Die Pflege ist mit der Freizeit und einem Familienleben vereinbar. Wir haben einen richtig guten Personalschlüssel, wodurch wir unsere PatientInnen individuell und gut versorgen können. Wir werden sowohl während der Ausbildung als auch danach gut unterstützt. Erziehende haben eine hochwertige Ausbildung und erhalten gute Bezahlung. Es gibt ein realistisches Verhältnis von Mitarbeitenden zu Kindern, damit wertvolle pädagogische Arbeit geleistet werden kann für unsere Kleinen. Erziehungsberufe sind endlich wieder attraktiv und machen auch Spaß. Es gibt kostenlose, wohnortsnahe und hochwertige Betreuungsplätze für jedes Kind.
Ich wohne in einem klimaneutralen Wohnheim, habe 20 Quadratmeter bezahlbaren Wohnraum, eine saubere Küche, einen Fahrradstellplatz, einen Fahrstuhl, der funktioniert und nette Nachbarn, die alles alle akzeptieren und nicht ständig mit der Polizei drohen, nur weil wir Jugend mal ein bisschen lauter sind.
Eine bundesweite Ausbildungsgarantie wurde ins Leben gerufen. Ich habe ganz einfach einen Ausbildungsplatz gefunden in einem Betrieb, der mir gefällt. Es gibt eine breite Jugendstruktur, eine tolle Jugend- und Ausbildungsvertretung und ich weiß ganz genau, dass mir nichts mehr passieren kann.
Ausbildungsvergütung bekomme ich. So sieht ein selbstbestimmtes Leben aus. Endlich kann ich zu Hause ausziehen und fühle mich wirklich wertgeschätzt.
Ich habe es geschafft. Ich habe eine Ausbildung machen können, die ich machen wollte und hatte währenddessen auch noch die Möglichkeit, mich dafür einzusetzen, eine Übernahmevereinbarung selbst auch mitzugestalten, um die Zukunft meiner KollegInnen und meine eigene Zukunft in diesem Unternehmen sichern zu können. Ausbildung wird wertgeschätzt und das sieht man auch daran.
Nach Jahrtausenden wurde endlich eine tatsächliche Gleichberechtigung erreicht. Die Menschen fühlen sich frei und glücklich. Endlich dürfen sie so sein, wie sie wollen. Niemand wird mehr aufgrund seiner Geschlechtsidentifikation oder seiner sexuellen Orientierung diskriminiert. Durch diese Freiheit sind die Menschen zufriedener, können ihren Talenten und Neigungen folgen, sind kreativer und in dem, was sie tun, erfolgreicher. Die Wirtschaft boomt.
Es ist Sommer. Jung und alt genießen das schöne Wetter und die frische Luft. Sie flanieren ungestört durch die Stadt und genießen das Grün der Natur. Sorglos und mit gutem Gewissen können sie konsumieren, weil genug für alle heutigen und zukünftigen Generationen da ist. Die täglichen Bedürfnisse sind gedeckt von unerschöpflich regenerativen Ressourcen. Weltweit muss niemand unter der Gier Einzelner leiden, weder beim Schöpfen von Ressourcen noch durch deren umweltschädlichen Folgen. Aber wer sind sie? Das seid ihr, das bin ich, das sind alle Menschen in 2030, weil wir unmissverständlich verstanden haben, dass wir etwas ändern müssen und es einfach getan haben. Und dieses Ändern beginnt heute!
Wir befinden uns im Weltverwaltungsbezirk Europa. Von der Idee der Nationalstaaten konnten wir uns befreien. Warum sollte auch jemand aufgrund seiner Herkunft wirtschaftliche und soziale Einschränkungen in Kauf nehmen müssen? Befristete Übernahme und Leiharbeit nach der Ausbildung sind kein Thema mehr. Freizügigkeit und
Und die Umverteilungsmaßnahmen sorgen dafür, dass alle das Leben leben können, das sie sich wünschen. Für alle gilt Rasse, Mensch, Herkunft, Erde, Politik, Freiheit und Religion, Solidarität.
Keine dieser gerade gezeichneten Zukunftsversionen ist Realität. Doch jede der beiden könnte es werden. Gerade wir als Jugend wissen, Zukunft ist formbar und sie ist niemals sicher. Sie ist abhängig von unseren Taten hier in der Gegenwart. Daher laden wir euch ein, mit uns zu kämpfen. Ob mit euren KollegInnen, für eure KollegInnen und nicht zuletzt für euch selbst. Zusammen mit eurer Gewerkschaft. Ob tagtäglich am Arbeitsplatz, an Streiktagen oder auf der Straße, so wie hier heute. Nutzt diese Macht, die ihr habt, organisiert euch und steht zusammen für die Zukunft, in der ihr arbeiten wollt. Für die Zukunft, in der ihr leben wollt.
Wohin unsere Stärke besteht, mein Hunger und mein Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität, vorwärts und nicht vergessen. Wohin unsere Stärke besteht, mein Hunger und mein Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität.
DGB-Jugend und natürlich wären wir für Szenario 2, das ist ganz klar. Die Einzelgewerkschaften sind hier alle vertreten, informiert euch, tretet ein, organisiert euch, es ist wichtig, dass wir alle stark sind. An der Stelle darf ich auch nochmal nachliefern, wir begrüßen unsere SPD-Altstadträtin und Bundestagsabgeordnete Gabi Kaczmarek und unseren Stadtrat Bernhard Boll an der Stelle.
So, an der Stelle passend ist, denke ich, Solidarität, Gruß an die Streikenden bei den Kitas und der Sozialarbeiterinnen und mit dem Streik der Beschäftigten der Unikliniken in Nordrhein-Westfalen mit den bekannten Forderungen in beiden Bereichen, Aufwertung der Arbeit, wesentlich mehr Einstellungen, Personalbemessung und so weiter, Rekommunalisierung statt Kommerzialisierung und so weiter. So, nun als nächstes die Rede von Wolfgang Alles am 1. Mai gegen Betriebsratsmobbing und Gewerkschaftsmobbing.
Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören.
Ja, wie gesagt, einen Beitrag wollten wir schon noch bringen, weil der ist immer Muss an der Stelle. Nur ich sehe den Wolfgang Alles, da ist er schon unterwegs. Wir haben natürlich die Themen Tarifbindung, wir haben natürlich die Themen Mitbestimmung, wie ist es mit Betriebsräten? Und dazu braucht es natürlich Solidarität. Und es ist ein absoluter Mussbeitrag für den 1. Mai. Wolfgang, bitteschön, du hast das Wort.
Vielen Dank, Ralf. Guten Tag und einen schönen kämpferischen 1. Mai, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das gehört in den Beiträgen der Jugend, der Verdi-Kolleginnen, aber auch der GW-Kolleginnen und Kollegen. Die Zeiten werden rauer. Immer mehr glauben diejenigen, die Macht haben, das vermeintliche Recht des Stärkeren durchsetzen zu können. Hinter diesem vermeintlichen Recht des Stärkeren verbirgt sich ein ganz merkwürdiger Begriff von sogenannter Freiheit. Es geht nämlich um die Freiheit, rücksichtslos zu sein, unmenschlich zu sein, kriegerisch zu sein, unterdrückerisch zu sein. Und ich spreche das deswegen an, weil hier auch in der Region, in immer mehr Unternehmen, Betriebsräte skrupellos, gnadenlos und ich sage das ganz offen, mit kriminellen Mitteln bekämpft werden. Ich könnte euch jetzt eine lange Liste von Firmennamen aufzählen, bekannteren und weniger bekannten. Ich will mich aber auch nur auf einige wenige beschränken. Alstom, General Electric, McDonald's, Freudenberg, XXL, IKEA, Bauhaus, in all diesen Firmen und in vielen anderen wurden und werden Kolleginnen und Kollegen gemobbt, weil sie erlaubt haben, ihr demokratisches Recht, nämlich zu einem Betriebsrat zu kandidieren, wahrzunehmen, weil sie sich erlaubt haben, sich gewerkschaftlich in ihrem Unternehmen zu engagieren, weil sie sich erlaubt haben, sich für die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen durch eine demokratisch legitimierte Wahl einzusetzen. Und ich sage euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem müssen wir Einhalt gebieten. Ich will auf ein konkretes, aktuelles Beispiel eingehen. Und das hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil einer der Chefs und Eigentümer dieses Unternehmens gleichzeitig der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände ist. Das ist ein gewisser Herr Rainer Dulger. Und dem gehört die Firma Prominent. Und was in diesem Betrieb seit Monaten passiert, das ist wirklich ein Skandal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich kurz fassen. Seit Monaten werden die aktiven, in der Gewerkschaft organisierten Betriebsräte in diesem Unternehmen gemobbt. Sie werden eingeschüchtert. Es wird ihnen mit Kündigung gedroht. Es wird ihnen Geld angeboten, damit sie das Unternehmen verlassen und ihr Betriebsratsmandat aufgeben. Bei den Betriebsratswahlen, die Anfang April dort stattgefunden haben, hat das Unternehmen eine gelbe gewerkschaftsfeindliche Liste aufgestellt und hat die Beschäftigten durch Vorgesetzte massiv unter Druck gesetzt, damit sie ja richtig, das heißt die gelben und nicht die gewerkschaftliche Liste wählen. Und trotz aller dieser Anstrengungen des Unternehmens hat diese gelbe Liste nur hauchdünn mit knapp 6 Stimmen Vorsprung vor der gewerkschaftlichen Liste gewonnen. Und gleich nach diesem vermeintlichen Sieg haben sie dem bisherigen Betriebsratsvorsitzenden die Kündigung überreichen wollen. Sie haben den Betriebsrat aufgefordert, einer außerordentlichen, fristlosen Kündigung dieses Kollegen zuzustimmen. Der Betriebsrat hat das abgelehnt. Aber die Unternehmensleitung geht jetzt vor das Arbeitsgericht, um sich eine sogenannte Zustimmung des Gerichts zu dieser Kündigung einzuholen. Und da wird am 12. Mai um 16 Uhr der entsprechende Gütetermin stattfinden. Ich sage euch, wenn wir dieses Beispiel und diese vielen anderen Beispiele, die es hier in der Region gibt, übrigens auch im Großkraftwerk, wovon eben die Rede gewesen ist, wird der Betriebsratsvorsitzende seit langem gemobbt. Und das ist umso mehr ein Skandal, weil auch die Stadt Mannheim an diesem Großkraftwerk beteiligt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sowas dürfen wir nicht zulassen. Ich meine, und damit komme ich zum Schluss, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist unsere Pflicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Sinne, vorwärts und nicht vergessen die Solidarität. Vielen Dank.
Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 3 Wochen.
So, dann machen wir einen Sprung zu dem Thema Aktivitäten gegen Totschläge der Polizei, gegen Polizeigewalt und so weiter. Als erstes eine Stellungnahme von Allah.
Ja, hallo. Also bevor ich anfange, will ich eine kurze Nachricht über die Demo, die am 1. Mai in Frankreich gegen die Polizeigewalt, die Abschiebung und für Gleichrecht für alle stattfand. In Paris waren mehr als 100.000, in Marseille 60.000, in Toulouse 35.000, in Montpellier 25.000, in Lyon 45.000 bis 60.000 Gewerkschafter, Anarchisten, Kommunisten, Antifa, Sans-Papier etc. haben sich zusammen demonstrieren. Ich fand das sehr toll. So jetzt, das ist ein Papier von Mütter und Väter, die gegen die Polizeigewalt überall in Europa und in ganzer Welt. Also, ich lese jetzt vor. Wir leben in einem Europa, das sich rühmte, ein Ort der Frieden zu sein, der Wohlstand und der Gerechtigkeit zu sein, die auf dem Blut aufgebaut ist, das von den Partisanen in den Kämpfen zur Befreiung von Faschismus vergossen wurde. Dennoch werden unsere Kinder, die sich in verschiedenen sozialen und politischen Kämpfen engagieren, von den staatlichen Behörden geschlagen, verhaftet, verurteilt und zum Teil getötet. Wir, ihre Mütter und Väter, behaupten, dass die Politik der europäischen Staaten direkt oder indirekt dafür verantwortlich ist. Die Staaten missachten die Bestrebungen nach neuen Formen des Funktionierens unserer Gesellschaften und blockieren das Experimentieren mit alternativen Modellen, die auf Teilen und Selbstverwaltung beruhen. Sie ignorieren die Appell zur Achtung des sozialen Rechts und des Umweltschutzes, um die wirtschaftlichen Interessen der Reichsten zu verteidigen und verschärfen die Sozialungerechtigkeiten in ihrem eigenen Land und auf die ganze Welt. In Ausübung ihrer Meinung und Kampffreiheit sprangen unsere Kinder Ungerechtigkeit, Diskriminierung in den ungezügelten Kapitalismus an, die Welt verwüstet, sie verteidigen ihre Rechte und die der am meisten Benachteiligten. Sie bekämpfen alle Formen des faschistischen Irrwegs. Sie kämpfen für ein solidarisierendes, offenere und umweltfreundliches Welt. Sie werden als Bedrohung angesehen, weil sie es wagen, sich die Staaten zu widersetzen. Und sie werden mit maßlosen Repressionen überzogen. An Polizei, die Tötungswerkzeug einsetzt und diejenigen schlägt und festnimmt, die keine wirkliche Gefahr darstellen. Eine Justiz, die polizeiliche Straffreiheit ermöglicht und die ihr zur Verfügung stehende Mittel gegen diejenigen mobilisiert, die sie zum Schweigen bringen will, insbesondere statt Verfolgung und Inhaftierung. Angesichts des Ohnmacht des individuellen Protests vereinigen wir unsere Stimmen, damit die Stimmen unserer Kinder gehört werden. Wir teilen die Kämpfe anderer Menschen in Europa und auf der ganzen Welt. Für uns Mütter und Väter werden die Ghetto der Arbeitersviertel, in denen Familien mit Migrationshintergrund diskriminiert werden, die Migrantenlager, die Auffanglager, in denen diejenigen gedemütigt werden, die vor Armut, Krieg oder politischer Unterdrückung und in ihren Länder fliehen, immer Ort der Mobilisierung sein. Polizei und Rechtsgewalt ist auch Teil einer sozialen Gewalt. Nie wieder statt Terror. Polizisten tun, was sie wollen. Es gibt keine Verfassung, die sie bestraft. Deshalb rufen wir dazu auf, eine unabhängige Institution zu gründen, die Missbrauch, Polizei und justizische Gewalt untersucht. Hoch die Solidarität, internationale Solidarität. Danke.
Als nächstes, H.U. vom Bündnis gegen Abschiebung, er hat stundenlang recherchiert, vor allem auch zu der Skandal-Polizeistelle in H4.
Ja, guten Tag. Ich wollte was zu Polizeigewalt in Mannheim sagen. Wie der Reinhold schon gesagt hat, habe ich ein bisschen schon recherchiert und ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich habe jetzt einige Sachen gefunden, die ja irgendwie auch ganz deutlich Polizeigewalt zeigen und die auch zum Teil tödlich geendet sind, genau wie am 2. Mai. Wie ihr jetzt wohl alle wisst, und auch 8 Tage später, ich glaube, es war dann Dienstag, da ist ja wieder ein Mann zu Tode gekommen. Nach einem Polizeieinsatz, es wurde Pfeffergas eingesetzt, laut, ich habe den Artikel jetzt nicht vor mir, aber noch ein bisschen im Gedächtnis, und dann wurde dem Mann ins Bein geschossen, und er hatte sich vorher mit dem Messer verletzt, Streit mit seiner Mutter. Aber ob das unbedingt nötig war, gleich zu schießen, ist anscheinend verblutet. Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Jedenfalls innerhalb von 9 Tagen 2 Tote zusammen mit einem Polizeieinsatz. Das ist schon heftig. Aber es hat das auch früher schon, gerade auch dieser Wache H4 gegeben, bei dem Tod des Mannes am 2. Mai dieses Jahres. Da waren ja die Polizisten aus der H4-Wache, das ist ja am Marktplatz passiert, die tödlichen Schläge wohl. Und der Mann ist auch vorher schon geschlagen worden. Er war im ZI, wo er freiwillig hingegangen ist, weil er Probleme hatte, seit 15 Jahren auch schon. Und dann wollte er gehen und dann ist er, das durfte er nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er dann weggelaufen und der Arzt, der ihn behandelt hatte, ist dann mit 2 Polizisten auf der Suche nach ihm gewesen. Warum der nicht eingegriffen hat, weiß ich auch nicht. Das wird hoffentlich alles mal rauskommen. Und es hat ja dann eine größere Demo gegeben mit über 1000 Menschen. Auch in Frankfurt, da waren sogar 2000, und in Mannheim bei der Demo, da war ich auch anwesend, da hat es ganz gute Reden gegeben. Unter anderem eine Frau, die ihn gekannt hat, sagte, der war auch irgendwie engagiert in einer beschützenden Werkstatt und es wäre ein lieber Mensch gewesen. Ja, jetzt ist er tot. Es hat eine Sache, die besonders hart war. Das war, Moment, ich muss jetzt ein bisschen blättern. Das war 1991, auch in der H4-Wache. Da ist Folgendes gewesen. Da war ein Obdachloser, den die Polizei dahin geschafft hat. Und der war auch alkoholkrank. Das habe ich selbst in einem Artikel gelesen. Im Mannheimer Morgen. Zweispaltiger Artikel. Den Artikel muss ich noch finden. Den habe ich bis jetzt nicht gefunden in dem Archiv, wo ich war. Aber ich habe einen Artikel. Ich muss jetzt das aus dem Kopf sagen. Ich finde das jetzt. Ach doch, hier habe ich es. Das ist nämlich interessant. Also 91 muss das gewesen sein. 92. War dann im Mannheimer Morgen ein Bericht, 26.11.92, den lese ich kurz vor mit der Überschrift Mannheim, Polizist erhält Bewährung. Jetzt kommt der kleine Artikel. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hat das Landgericht Mannheim gestern Abend einen 29-jährigen Polizisten zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Ein wegen Mittäterschaft angeklagter zweiter Beamter wurde freigesprochen. Der verurteilte Polizist hatte nach Ansicht des Gerichts am Neujahrstag 1991 einem 39-jährigen Obdachlosen in einem Mannheimer Polizeirevier Tritte in den Oberbauch versetzt. Das Opfer war 3 Tage später an den Folgen eines davon verursachten Leberrisses gestorben. In einem anderen Fall, bei dem 5 Tage nach der ersten Tat einem 27-jährigen Betrunken im Polizeirevier das Nasenbein eingeschlagen worden war, wurden beide Beamten vom Vorwurf der Körperverletzung im Amt freigesprochen. Das Gericht ging davon aus, dass sich die Polizisten in Notwehr befunden hätten. Also ein Toter, der totgetreten wurde, erhält 10 Monate Bewährung, mit Bewährung. Der Täter. Und dieser Artikel, den ich jetzt nicht gefunden habe, an den ich mich noch erinnerte, als das passiert war, ein Jahr vorher, das war ein zweispaltiger Artikel und da war hervorgehoben, war ein Arzt zitiert, der hat das Obduktionsergebnis interpretiert und er sagte, der Mann muss sehr schwer getreten worden sein, damit es zu diesem Leberriss kam, das ist ja eben erwähnt worden, weil er war alkoholkrank und bei Alkoholkranken verhärtet die Leber. Also die haben schwer zugetreten und dann war er auch am Ende tot. Also das ist der eine Fall sozusagen. Ein anderer ist 2019 gewesen. Da wurde auch mit tödlichem Ausgang ein Polizeieinsatz. Da wurden im Waldhof haben 2 Polizeibeamten auf einen Mann geschossen, angeblich in Notwehr. Und der hatte, da steht, weil sich der 44-Jährige mit dem Messer auch dem Beamten näherte, gab einer der beiden einen Schuss auf dessen Oberschenkel ab. Als der 44-Jährige mit der nun erhobenen Waffe weiter auf die Polizisten zulief, feuerte jeder der Beamten, einen Schuss ab, von dem einer den Oberkörper des 44-Jährigen traf. Der andere Schuss verfehlte den Mann. Reanimation und so weiter und hat ergebnislos, also er ist gestorben. Und ganz ähnlich ist es ja bei dem zweiten Todesfall jetzt aktuell. 8 Tage nach dem ersten, am 10. Mai, da ist auch geschossen worden ins Bein und der Mann war dann auch bald tot. Es hat aber, das muss ich jetzt etwas zusammensuchen, wenn ich es nicht finde, sage ich es einfach so, ein anderer Artikel aus den 70er Jahren, da steht ein Satz drin, dass in Mannheimer Polizeirevieren seit 1955, also 68 war das, glaube ich. Moment, das finde ich dann doch gleich. Da sind auch 2 Menschen zu Tode gekommen. In der Zeit von 55 bis 68. Und da wissen wir auch nicht, ob das ob die gesühnt wurden. Ich habe den Artikel. Mannheimer Morgen vom 9. Februar 1968. Kein Arzt wartet an der Zellentür. Als Überschrift: In Mannheim stellen Polizeibeamte die Diagnose. Und da geht es um einen 24-jährigen Möbeltischler, Jürgen Rukig, der als Folge einer Thrombose einen Schlaganfall erlitten hat, war jedoch von Schaffner und Polizeibeamten nicht als Kranker, sondern als Betrunkener behandelt, das kommt auch vor, und in die Ausnüchterungszelle gebracht worden. Dadurch gingen kostbare 4 Stunden verloren, in denen Jürgen Rukik erfolgreich hätte operiert werden können. So aber verstrich die Zeit und der 24 wird immer halb gelähmt, immer ein Pflegefall bleiben. Und in diesem, das ist fett gedruckt, drunter kommt dann der eigentliche Artikel, da steht, auch in Mannheimer, was ich eben erwähnt habe, auch in Mannheimer Arrestzellen sind zwar seit 1955 zwei Menschen gestorben. Also nochmal zeitlich, ist ja, finde ich, wichtig in dem Zusammenhang. Dieser Artikel jetzt, den ich vor mir habe, ist von 1968, vom Februar. Und dann steht eben ganz klein drin, groß, aber nur ein Satz, seit 1955 zwei Menschen gestorben. Ja? Da hoffe ich, dass ich da noch mehr zu finde. Eine andere Geschichte, auch in diesem auch von dieser H4-Wache ist gewesen, dass da auch sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Unter anderem mussten da Frauen sich ausziehen und da wurden Videos gemacht gegen ihren Willen. Und eine Frau ist auch vergewaltigt worden. Das führte natürlich auch nicht zuletzt durch diese tödlichen Vorgänge, also oder zumindest einer, von dem wir wissen, eben dieser Mann, der obdachlos war und alkoholkrank, dass dieses ganze Revier mitsamt, also die ganze Polizeimannschaft, die dort arbeitete, mitsamt dem Chef ist ausgetauscht worden. Das ist jetzt einige Jahre her und scheint aber jetzt auch nötig zu sein, da mal genau zu gucken, gerade in dem Revier, was da eigentlich los ist. Ich habe noch einen grundsätzlichen Artikel, den ich im Mannheimer Morgen gefunden habe, am 10. Mai dieses Jahres, mit der Überschrift Psychisch Kranke reagieren anders. Und da gab es ein, da steht unter mehrere, steht drunter, ein Polizist hockt auf einen Mann und schlägt auf seinen Kopf ein. Kurz darauf ist der 47-Jährige tot. Das ist ja passiert. Zweiter Mal, jetzt wird ermittelt. Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes sieht in dem Fall ein generelles Polizeiproblem. Beim Umgang mit psychisch Kranken werde regelmäßig falsch gehandelt. Und der wird dann also befragt, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber hier, dann steht, also die Zeitungsmenschen vom Mannheimer Morgen sagen, wegen der psychischen Störung, das war in Mannheim ja nicht das Problem. Richtig, aber die Beamten, jetzt der Polizeiwissenschaftler antwortet, richtig, aber die Beamten wissen auch häufig nicht genau, wie sie mit solchen Personen umgehen sollen. Sie haben das möglicherweise in der Ausbildung einer kurzen Lehrsequenz behandelt. Aber das liegt mindestens 3 bis 4 Jahre, manchmal auch 30 bis 40 Jahre zurück. Das kann man nicht erwarten, dass in einer solchen Situation abgerufen wird und so weiter. Und dann steht hier, ich wollte doch was Bestimmtes heraussuchen. Moment, ich finde es gleich. Er sagt, der Polizeiwissenschaftler, in 3 von 4 Fällen, in denen ein Mensch nach einer polizeilichen Maßnahme stirbt, ist die Person psychisch gestört gewesen. Also in 3 von 4 Fällen. Und das ist krass, finde ich. Das kann nicht sein. Das muss unbedingt geändert werden. Das sind auch die Forderungen von Menschen, die jetzt keine Ruhe geben, bis diese 2 Taten, die erwähnten im Mai, wirklich aufgeklärt sind, diese Einsätze mit Todesfolge, weil man sollte doch erwarten, dass bei einem psychisch Kranken in Mannheim am 2. Mai, da wussten die das ja durch den Arzt, dass da besonders aufgepasst werden muss, weil ein psychisch Kranker ist natürlich, reagiert heftiger, wenn er angegriffen wird oder wenn er unter Gewalteinwirkung man ihn festnimmt oder so. Und es muss ja wohl noch andere Möglichkeit geben, als gleich zu schießen oder totzuschlagen. Und das ist eine Sache, da können wir nicht einfach abwarten, bis da irgendwas passiert. Es hat nämlich schon, das suche ich jetzt nicht, sonst dauert es wieder zu lang, in einem Artikel, es hat schon so eine Art, also eine Art Experiment oder Versuch gegeben. Da wurde Mannheim genannt und eine andere Stadt extra, dass Polizisten achten sollen bei psychisch Kranken, dass sie da nicht so ganz grob vorgehen. Es hat anscheinend nichts genutzt. Und wir verlangen auch, das wurde auch, glaube ich, auf einer der Reden gesagt, auf der Demo am 7. Mai, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle gibt, so eine Art Ombudsmann. Wir haben einfach nicht das Vertrauen an die Polizei und in die Justiz, dass sie selbst ausreichend untersucht. Es gibt ja eben genug Fälle, wo es nie rausgekommen ist oder wo die Justiz auch, das habe ich ja eben erwähnt, 10 Monate Bewährungsstrafe für einen Toten, der zusammen totgetreten würde. Das ist ja ein Witz, muss man sagen. Und wir wollen, dass sich da was ändert und möglichst schnell. Wir werden keine Ruhe geben. Wir werden weiter aufklären. Und ja, so viel erstmal zu Polizeigewalt in Mannheim.
Ja, ich wollte zwei Bemerkungen dazu machen. Es kommen ja jetzt vier der Reden der zwei Kundgebungen. Erstens scheint es mir die Kritik richtig zu sein, dass die Ausbildung der Polizei grottenschlecht ist. Es gibt zum Beispiel bei den asiatischen Selbstverteidigungstechniken und Methoden sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel einen Messerangreifer unschädlich zu machen, auch ohne ihn gleich tot zu schießen. Zweitens gibt es zu den ganzen Totschlag und der Aufklärung und der Kundgebungen gibt es einen Bericht im Kommunalinfo mit der Überschrift Bericht zur Demo, wer schützt uns vor der Polizei? Da wird unter anderem eine der wichtigsten Fragen gestellt. Wenn die Option Obduktion ergibt, wenn man das überhaupt erfährt, dass es sich zum Beispiel um einen Herzschlag gehandelt hat, dann ist doch die Frage naheliegend, hätte dieser Mann auch ohne die Schläge von der Polizei an diesem Tag einen Herzinfarkt bekommen? Und da ist die Antwort, denke ich, eindeutig. Ja, jetzt aber gleich zu vier Reden von diesen zwei Kundgebungen am letzten Samstag. Vorher noch ein paar Tage die Musik.
Migrationsgeschichte. Wieder einmal traf es einen Menschen mit psychischer Erkrankung. Und wieder einmal sehen wir, wie der Tod eines Menschen durch brutale Polizeigewalt uns als Einzelfall, als bedauerliche Störung des ach so offenen, bunten und multikulturellen Zusammenlebens in Mannheim verkauft werden soll. Dem widersprechen wir. Der Mord am Mannheimer Marktplatz ist keine traurige Ausnahme. Er ist der logische Höhepunkt der Normalität dieser Stadt und ihrer Polizei. Eine Polizei, die 1992 lieber AntirassistInnen verprügelte, als etwas gegen den rassistischen Pogrom-Mob von Mannheim-Schönau zu unternehmen. Eine Polizei, deren sexistische und menschenverachtenden Schikanen an Gefangenen in der H4-Wache 1994 bundesweit Schlagzeilen machten. Eine Polizei, die immer wieder durch Gewaltexzesse wie vor 2 Jahren am Plankenkopf, vor 3 Jahren auf der Lichtmeile und vor 4 Jahren gegen Aram auffällt. Eine Polizei, in der sich Rassisten wie der AfD-Stadtrat Georg Finkler und der rechte Polizeigewerkschaftler Thomas Mohr pudelwohl fühlen. Auch deutschlandweit tötet die Polizei immer wieder Menschen, die psychisch erkrankt sind oder sich in psychischen Ausnahmesituationen befinden. Wir denken an William Tonu Mbobda, an Maria B. und an Mohamed Idrisse. All diese Fälle zeigen uns, dass die Polizei nicht da ist, um uns zu beschützen, sondern um die sogenannte öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ihre enthemmte Gewalt trifft so alle, die sich nicht verwerten lassen, die im Bild einer sauberen und produktiven Stadt keinen Platz haben. Wenn die Polizei sagt, sie brächte Sicherheit und Ordnung, dann meint sie damit nichts weiteres als Sicherheit für die weiße, besitzende, herrschende Klasse und Ordnung als gewaltsame Durchsetzung der herrschenden Besitzordnung. Wir stehen hier heute auch als radikale Linke und als solche scheuen wir nicht davor zurück, zu unseren Zielen und Ansichten zu stehen. Wir sind fest überzeugt, dass es für das Ende der Angst und der Gewalt, die diese Polizei und dieses System in unser Leben bringen, eine ganz andere, eine befreite Gesellschaft braucht. Nur in einer Gesellschaft, die nicht länger auf der Logik von Verwertung, von Ausbeutung, von Ausgrenzung, von Rassismus beruht, die eine ganz andere Art von Sicherheit findet als die der polizeilichen Gewalt, werden wir Frieden vor den Morden der Bullen finden. Darum stehen wir hier, heute, voller Trauer um den Ermordeten, voller Hass auf seine Mörder, voller Wut auf das System, das sie hervorgebracht hat, aber auch mit der Hoffnung, dass wir uns zusammenschließen und gemeinsame Kämpfe führen können, bis die Angst endlich nicht mehr auf unserer Seite ist. Mannheim war kein Einzelfall. Widerstand überall.
Vielen Dank. Es spricht nun für die Partei Die Linke und die Fraktionsgemeinschaft im Gemeinderat Liberty der Stadtrat Dennis Ullas.
Hallo, ich rede heute hier für den sozialistischen Frauen CKB als eine Vertreterin der jungen Frauenorganisation ZORA. Am 2. Mai wurde erneut jemand von den Bullen ermordet, für Lebensmittel festgenommen und zu Tode geschlagen. Der Polizei war klar, dass der Mann an Vorerkrankungen litt. Nichts hinderte sie daran, ihn blutig zu prügeln. Polizeimorde haben in Deutschland eine lange Historie. Morde auf offener Straße und Morde in den vier Wänden. Aber sie mordeten nicht nur aus eigener Hand, sondern sie lässt Morde auch noch zu, indem sie Warnung und Hilfeschreie bewusst ignoriert. Das zeigte sich nicht nur in Hanau, sondern immer wieder in allen deutschen Städten. Erst vorletzte Woche wurde ein Mann in Berlin von ihrem Partner auf offener Straße mit Messerstichen zu Tode erstochen. Diese Frau ist aus Afghanistan, vor den Taliban und vor deutschen Waffen geflohen. Als sie mit ihrer Schwester zur Polizei ging, um von der Stalkerei und den Drohungen des Mannes zu berichten, sagte ihr die Polizei, dass sie erstmal richtig Deutsch lernen soll und schickte sie einfach wieder nach Hause. 2 Wochen später war sie tot. Femizide, Frauenmorde werden in den bürgerlichen Medien als das Problem von Migrantinnen dargestellt und ausgenutzt, um rassistische Propaganda anzufeuern. Uns ist aber klar, dass jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland ermordet wird. In anderen Fällen werden diese Morde als Familientragödien oder Beziehungseskalationen verharmlost. Wir wissen aber, dass es keine Tragödien sind. Es sind Femizide und die sind immer wieder von der rassistischen und sexistischen staatsschützenden Polizei ignoriert worden. Schutz von ihnen wird es nicht geben. Und ohne Widerstand wird es keine Gerechtigkeit für unsere ermordeten Schwestern geben. Deshalb, liebe Genossinnen, müssen wir uns gegen Patriarchat und Faschismus organisieren. Frauen in der Türkei, in Lateinamerika, in Kurdistan und Afghanistan zeigen uns, dass Frauenorganisation elementar ist, wenn es darum geht, uns selber zu schützen. Denn diesen Schutz haben wir von staatlichen Institutionen nicht und werden wir auch niemals kriegen. Egal, ob Mannheim, Hanau oder Berlin. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Lasst uns das System aus den Angeln heben.
Wir hören jetzt eine Vertreterin oder einen Vertreter der DITIB-Jugend. Bitte hier vorne an den Wagen kommen.
Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich darf euch heute hier im Namen der DITIB-Jugend begrüßen. Wir alle würden uns wünschen, dass es Veranstaltungen wie die heute nicht mehr brauchen würde. Doch ist die Realität eine ganz andere. Die Realität zeigt, dass wir nach der Ermordung von Uri Jalloh, von George Floyd, von Giorgos Santiotis wieder einmal hier stehen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Und jetzt haben wir sie wieder erlebt in Mannheim. Am Montag, den 2. Mai, kam in Mannheim ein 47-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz ums Leben. Die von einem Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit gerufene Polizei überwältigte den Mann in der Innenstadt, besprühte ihn mit Pfefferspray, schlug ihn dann zu Boden, fixierte ihn auf den Boden und schlug auf seinen Kopf dann, bis er blutete. Auf einem Mitschnitt ist ganz deutlich zu sehen, wie der 47-jährige Mann längst zusammengebrochen war, als die Polizisten ihn mit bloßen Händen totgeschlagen hat. Und leider ist das eben kein Einzelfall. Die Polizei geht immer wieder aggressiv in Stadtteilen, in denen hauptsächlich MigrantInnen und ArbeiterInnen leben. Schon auf Eskalation eingestellt, wendet sie Gewalt an, und das, obwohl bekanntlich schon Menschen dabei gestorben sind. Die Polizei wird jetzt versuchen, diese Gewalt zu relativieren und die tödlichen Schläge damit zu rechtfertigen, dass der Mann sich mit der Festnahme widersetzt habe. Zurzeit untersucht das Landeskriminalamt Stuttgart den Vorfall. Kollegen werden so Kollegen verhören und eine Entscheidung fällen. Das ist besonders schwierig, wenn wir bedenken, dass der Ermittler vom LKA vorher Polizeipräsident in Mannheim war. Aber liebe Freunde, der Kern des Problems und die Polizeigewalt hat System. Seitdem die neuen Polizeigesetze in Kraft getreten sind, ist die Gewalt zudem völlig hemmungslos. Wir dürfen nicht wegschauen. Gewaltexzesse der Polizei sind gefährlich und müssen bestraft werden. Wie kann man zwischen all den Taten der letzten Jahre keine Verbindung ziehen? Wenn PolizistInnen unter dem Namen NSU 2.0 AktivistInnen bedrohen, wenn immer wieder Gruppen auftauchen, in denen rassistische Gesinnungen ausgetauscht werden, wenn sich PolizistInnen und SoldatInnen ganz augenscheinlich bewaffnen und rechte Netzwerke gründen, wenn der Verfassungsschutz jahrelang Nazis als V-Leute beschäftigt, ihnen Geld zukommen lässt, sie vor Strafverfolgung beschützt und angeblich nichts mitbekommt, wenn diese ihre Gesinnungsgenossen beim Morden unterstützen. Selbstverständlich stehen alle Taten miteinander in Verbindung. Wir erleben eine Reihe vom rechten Terror, der sich bedrohlich durch dieses Land frisst. Die einzelnen Taten sind nicht miteinander in Verbindung zu setzen, zeigt einmal mehr, wie blind staatliche Organe spielen können, wenn es um rechte Gewalt geht. Oder wie sie, wie im Falle des Verfassungsschutzes, ganz aktiv durch V-Leute und Mitarbeitende verstrickt sein können. Deshalb müssen wir umso entscheidender Aufklärung fordern und gegen Rechts einstehen. Struktureller Rassismus in den Behörden muss bekämpft werden, denn er spaltet nur noch weiter. Wenn wir eins in den vergangenen Jahren gelernt haben, ist es, dass wir weiterhin Aufklärung fordern müssen, denn von alleine kommt sie nicht. Und wir können es nicht länger akzeptieren, dass die Taten von PolizistInnen, von den eigenen FreundInnen und KollegInnen aufgeklärt werden sollen. Denn dass diese wegschauen werden, liegt deutlich auf der Hand. Aber wir sind nicht still und leise. Wir stehen zusammen gegen Rassismus, rechte Strukturen und Polizeigewalt. Wir fordern eine unabhängige Beschwerdestelle, die gegen Taten von PolizistInnen ermittelt. Vielleicht wird das ein erster Schritt sein, damit wir hier nicht wegen solchen Anlässen zusammenkommen müssen. Wir kämpfen weiter. Wir fordern Aufklärung. Kein Vergeben, kein Vergessen. Ja.
Dankeschön.
Hallo alle miteinander, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden. Als Vertreter der VVN, BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, spreche ich den Angehörigen der hier durch völlig sinnlose Gewalt zu Tode gekommenen mein tiefstes Mitgefühl aus. Für die wenigen, die die VVN nicht kennen, sie wurde vor 75 Jahren von den Überlebenden der KZs und Zuchthäuser der Nazis gegründet zur gegenseitigen Unterstützung, aber auch besonders, um im Sinne des Schwurs von Buchenwald gegen Narzissmus zu kämpfen. Dort heißt es: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das schulden wir unseren ermordeten Kameraden und ihren Familien. Unsere Kameradinnen und Kameraden hatten den Einsatz der Anti-Hitler-Koalition als Befreiung erlebt. Der morgige 8. Mai ist daher für uns als Tag der Befreiung von besonderer Bedeutung. Großen Anteil an der Befreiung hatte auch die Sowjetarmee. Das muss man heute, denke ich, auch noch betonen. Dies hat unsere kürzlich verstorbene Ehrenvorsitzende Esther Bejarano mit der von ihr initiierten Petition deutlich gemacht. Wir haben jedoch auf unsere Kundgebung, die wir eigentlich heute Nachmittag aus diesem Anlass vorhatten, abgesagt, weil wir hier von den Ereignissen überholt worden sind, und haben unsere Mitglieder gebeten, hier an der Kundgebung und an der Demonstration teilzunehmen. Keiner der Überlebenden der Konzentrationslager hätte wohl gedacht, wie schwierig es sein sollte, diesen Schwur von Buchenwald umzusetzen. Der Einzug der AfD in den Bundestag, in die Länderparlamente und zuvor schon die Auftritte der NPD und der Republikaner zeigen, dass es noch ein weiter Weg zur Vernichtung des Narzissmus ist. Auch der Aufbau einer neuen Welt des Friedens scheint in weite Ferne gerückt, anlässlich des völkerrechtswidrigen Einfalls von Putins Armee in der Ukraine. Besonders besorgniserregend sind für uns die Aktivitäten der Neonazis bei Polizei und Bundeswehr, die uns immer gerne als Einzelfälle dargestellt werden. Mittlerweile sind es aber so viele Einzelfälle, dass ich das gar nicht mehr zusammenzählen kann und ich den Überblick verloren habe. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Der Tod eines hilfsbedürftigen Menschen durch den brutalen Einsatz der Polizei zeigt überdeutlich, welche Probleme bestehen. Mir geht es dabei nicht um eine pauschale Verurteilung. Die Beamten sind bei vielen ihrer Einsätze wahrlich nicht zu beneiden. Sie sollen richten, was die Politik versäumt. Leider muss ich aber in meiner 50-jährigen politischen Arbeit feststellen, dass immer die Verteidigung und der Einsatz der Polizei mit immer größerer Gewalt passiert. Genauso wenig wie schwere Waffen Frieden stiften können, kann die Aufrüstung der Polizei ein friedliches Miteinander befördern. Als ich in den 70er Jahren nach Mannheim kam, gab es noch eine kommunale Polizei. Überwiegend waren das Beamte, die ihr Revier und die dort lebenden Menschen kannten. Natürlich gab es damals auch Konflikte und Auseinandersetzungen, aber eine Eskalation, wie wir sie heute feststellen, gab es nicht und der Einsatz von Pfefferspray war völlig unbekannt. Und wenn der Polizeipräsident Kollmar wieder Vertrauen schaffen will, ist das ehrenwert. Aber er muss sich fragen lassen, ob er es für eine vertrauensbildende Maßnahme hält, wenn wir nun 6 bis 8 Wochen auf ein Obduktionsgutachten warten sollen, auch wenn versucht wird, die wohl nicht wegzudiskutierenden Folgen der sogenannten stumpfen Gewalt zu relativieren, fragen wir uns, warum muss ein hilfsbedürftiger Mann, der fixiert am Boden liegt, noch geschlagen werden? Wir fordern daher die lückenlose Aufklärung durch eine unabhängige Kommission und eine dringende Reform der Polizei. Auch wenn Herr Kolmar vor 2 Tagen im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung gesagt hat, diese Forderung wäre unnötig, da man auf den Willen zur Aufklärung vertrauen können, muss er sich doch fragen lassen, warum so viele Menschen diesen Aussagen nicht trauen. Nicht bessere Waffen, nicht Bodycams oder eine martialische Ausrüstung, wie ich es heute wieder gesehen habe, bei der Polizei sind gefordert, sondern mehr soziale Kompetenz. Und dafür sind wir heute auch da.
Vielen Dank, Klaus und die VVN, dass ihr heute an der Demonstration teilgenommen habt.
An der Stelle passend möchte ich noch hinweisen auf das Interview des zentralen DITIB-Vertreters Yusuf Ass am 6. Mai in der Jungen Welt mit der Überschrift Schläger in Uniform, die erlauben sich immer mehr, wo er auch die Zusammenhänge aufzeigt mit den neuen, zugenommenen Kompetenzen in den neuen Polizeigesetzen und so weiter. Das geht ja mit anlasslosen Verhaftungen, Wegsperren bis zu finalen Leitungsschluss, gibt schon lange. So, nun, Hau, möchtest du noch was dazu sagen zu dem Thema? Du hast noch ein paar Anmerkungen gehabt.
Auf jeden Fall vielleicht nochmal wiederholen und bestärken. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass in der DDR, die gibt es ja leider nicht mehr, dass da, wenn Menschen in der Psychiatrie waren und irgendwie außer sich waren, also in auch gewalttätig waren, dass die nicht gleich die Polizei gerufen haben oder überhaupt nicht die Polizei. Die haben, vielleicht haben sie es ähnlich gemacht, der Reinhard hat ja eben schon gesagt, dass wir, auch wenn einer mit dem Messer bewaffnet ist, muss man nicht gleich schießen, kann man ihn anders außer Gefecht setzen, darum geht es ja. Und das haben die auch gemacht. Und also jetzt ist es tatsächlich so, ich habe es ja eben erwähnt, ich wiederhole das nochmal, wir haben ja jetzt viel gebracht, manchmal rutscht einem auch das in der Ecke vom Schädel, dann weiß man es nicht mehr. Also in dem Interview, was am anderen Morgen am 10. Mai erschienen ist, da hat dieser Polizeiwissenschaftler, der jetzt emeritiert ist, der sagte, dass bei Fällen tödlicher Gewalt infolge eines Polizeieinsatzes, dass da von 4 tödlichen Ausgang 3 Menschen mit, das habe ich schon gesagt. Ach, eine Sache, jetzt fällt mir es wieder ein, was ich noch anmerken wollte im Nachhinein. Ich habe immer noch mal morgen gelesen, dass die, das war ein Artikel nach der Obduktion, die ja schon gewesen ist, da hieß es wörtlich, ich habe es mir merken können, dass festgestellt worden sind leichte Spuren von Gewalt bei der Obduktion des Umgebrachten. Und er hätte Herzprobleme gehabt. Und dann kam der Satz, was jetzt wirklich die Todesursache war, das weiß man noch nicht, das kann noch mehrere Wochen dauern. Und nach dem, was ich bis jetzt alles recherchiert habe, das ist ja auch noch nicht vollständig, da arbeite ich noch weiter dran, ist, wenn es zum tödlichen Ausgang eines Polizeieinsatzes, wenn das behandelt worden ist, dann hieß es immer, die Polizei war in Notwehr, der Mensch, der zu Tode kam, war besonders gewalttätig und so weiter. Und ich fürchte, wenn jetzt sowas in der Zeitung steht, wie das eben zitierte, dass dann irgendwie schon vorgearbeitet wird und die Menschen schon mal darauf eingestellt werden, dass da nicht groß bei was rauskommt. Nämlich alle schwerwiegenden Fälle bis jetzt, den wichtigsten habe ich ja genannt mit dem Leberriss in H4, das ist alles relativ glimpflich ausgegangen für die Täter. für die Polizisten, die waren ja da Täter, beziehungsweise eingestellt worden. Und da müssen wir arg aufpassen, dass das nicht jetzt wieder in Mannheim passiert und dass wir da weiter am Ball bleiben. Das ist auch als Appell zu verstehen. Ja.
Okay, danke. Ich möchte jetzt, es läuft uns langsam wieder die Zeit davon, ich möchte jetzt noch die restliche Zeit nutzen, hier auf meinem schlauen Zettel und im Kalender nachzugucken, einige Hinweise zu geben und auch Veranstaltungshinweise. Es geht jetzt von den Themen ein bisschen durcheinander, das macht aber gar nichts. Es gab jetzt am letzten Freitag, diesen Aktionstag, Freitag den 13., hauptsächlich gegen die Machenschaften gewerkschaftliche Organisierung zu verhindern von Aldi Süd. Ja, da gab es auch einige Auswirkungen, das könnt ihr nachlesen auf der Webseite von Aktion Arbeitsunrecht. Die haben auch im Freien Radio jetzt eine regelmäßige Sendung. In den USA gab es jetzt am Wochenende Demonstrationen mit Hunderttausenden Beteiligten, auf der gefordert würde, das Recht auf Abtreibung und auf Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper nicht abzuschaffen. Auf den Nachdenkseiten gibt es einen meiner Ansicht nach sehr nützlichen, lange Analyse von Sevim Daktilen von der Linksfraktion zu der Geschichte der Bandera-Faschisten in der Ukraine, angefangen von der Kooperation im Zweiten Weltkrieg, weiter mit dem Maidan-Putsch und Stärkung der Faschisten-Eingliederung als normale Teil der Armee. Es geht ja inzwischen so weit, dass fast täglich in den bürgerlichen Medien, ob das Tagesschau ist oder andere, fast täglich Sprecher dieser Azov-Banden Platz bekommen, ihre Stellungnahmen abzugeben. Und sogar ein Kommentator sich zu der Behauptung verstiegen hat, diese Azov-Brigaden hätten sich vom Faschismus und vom Nazismus losgesagt, was eine dreiste Lüge ist. So, Veranstaltungen, zwei Veranstaltungen wollte ich auf jeden Fall noch nennen, beziehungsweise drei. Es gab einen Freitag von der Jungen Welt organisiert, eine Veranstaltung mit dem Titel Der Krieg soll verflucht sein, mit dem bekannten Analysten Jörg Honauer, der auch viel auf German Foreign Policy schreibt, von Reinhard Lauterbach, der viel zum Krieg in der Ukraine schreibt, von Susanne Witt-Stahl, Herausgeberin der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, und ein Reisebericht von Banda Basotti, die jetzt zurückgekommen sind von der Reise in die Volksrepublik und darüber berichtet haben. Zwei kommende Veranstaltungen zu dem Thema Krieg und Frieden. Am 19. Mai gibt es vom Friedensratschlag eine Online-Konferenz Ukraine-Krieg, Wirtschaftssanktionen für wen, wozu Wirtschaftskrieg als Teil des Krieges. 19. also am kommenden Donnerstag findet ihr unter Friedensratschlag. Am 22. Mai, das ist nächsten Sonntag, gibt es eine Aktionskonferenz gegen Krieg und Hochrüstung mit dem Haupttitel Weltkrieg verhindern, unter anderem Beiträge von Michael Müller, weiß ich jetzt nicht, wer der ist, ehemaliger Staatssekretär oder was, Rainer Braun, der Hauptaktive bei der Kampagne Stopp Rammstein, und Claudia Heidt von der Informationsstelle Militarisierung. Eine örtliche Veranstaltung möchte ich noch nennen, das ist jetzt auch am 19. Mai, also am Donnerstag, mit dem Thema Gleiche Rechte für alle Geflüchtete in der Justus von Liebig Schule. Neckarpromenade, Referent Jürgen Blechinger, Flüchtlingsexperte und Jurist vom Diakonischen Werk Baden. Diese Veranstaltung mit dem Thema Gleiche Rechte für alle Flüchtlinge wird bestimmt auch angreifen, den derzeitigen Rassismus, dass ukrainische Geflüchte bevorzugt behandelt werden und andere Flüchtlinge aus anderen Ländern diskriminiert oder sogar abgehalten werden, unter anderem auch Roma, die aus der Ukraine geflüchtet sind und mehr Schwierigkeiten haben als andere.
Ich wollte noch sagen, ein Termin 26. bis 29. Mai, also noch diesen Monat, anarchistische Buchmesse im Jugendkulturzentrum Forum in der Neckarpromenade 46. Genaue Zeiten und Programm findet ihr unter https://buchmesse.anarchie-mannheim.de/programm. Und dann noch die Veranstaltung, das ist, glaube ich, im Naturfreundehaus, 11. Juni meines Wissens, zu Schönau, 30 Jahre Schönau. Da gab es Riots praktisch eine ganze Woche gegen die damalige Unterbringung von Geflüchteten, ja, und in Schönau. Und das könnt ihr euch ja mal auch angucken, müsst ihr jetzt genaueres im Internet raussuchen. Ja, das war's.
Am kommenden Mittwoch gibt es noch eine andere Veranstaltung vom AK Kolonialgeschichte. Im Archivum wird vorgestellt eine Buchvorstellung mit dem Thema Theodor Bumiller, Mannheim und der deutsche Kolonialismus um 1900. So, das war die Grenzenlos-Sendung vom Mai 2022. Und danke für euer Interesse und ciao, bis zum nächsten Mal.